Insgesamt, wenn man jetzt das Ganze betrachtet, also Filmgeschichte seit 1895 bis heute, muss man sagen, dass das Kino immer wieder vor enormen Herausforderungen gestanden hat. Also sei es das Fernsehen als Konkurrenzmedium, sei es dann später die Digitalisierung. Das war auch eine ganz große Umstellung, die kann man gar nicht unterschätzen. Und AI wird das wieder sein und immer wieder hat das Kino Wege gefunden, sich anzupassen, sich neu zu erfinden, weiter zu existieren. Und ich schaue da hoffnungsvoll in die Zukunft, auch wenn natürlich es viele Dinge geben wird, die vielen zum Nachteil gereicht werden sollen. Aber ich denke, das Kino ist ein kreatives Medium und ich bin da ganz zuversichtlich, dass es sich neu erfinden wird.
Hi Katharina, grüß dich.
Hallo Felix. Hallo.
Oscar-Nacht steht bevor. Wir haben den richtigen Gast, oder?
Ich glaube auch. Niemand kennt sich so gut mit Filmgeschichte aus wie sie. Aber sie ist ein bisschen biased, muss ich sagen. Sie hat ein paar Favoriten, die sie uns auch verrät. Aber das ist okay.
Ich bin so froh, dass wir sie gefunden haben. Die Deutsche, die am nächsten, glaube ich, physisch gesehen am nächsten an den Oscar-Statuen dran ist, die dieses Jahr auch beim Oscar mitarbeitet, die aber hauptsächlich kuratiert im Academy Museum, Jessica Niebel, ist quasi, ja, wie du gesagt hast, Filmhistorikerin, Filmkennerin und eine Wunderwaffe, wenn es darum geht zu verstehen, warum Filme so erfolgreich sind, warum Hollywood ist, wie es ist. Und es hat riesig Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Und sie wird tatsächlich mit Stars über den roten Teppich laufen.
Ja.
Jetzt. Also wenn man genau hinguckt und da jemanden sieht mit so halblangen Haaren und Brille, der so auch so ein bisschen deutsch, bisschen German vielleicht aussieht, wahrscheinlich sehr elegant angezogen ist, kann man davon ausgehen, das ist Jessica. Ne?
Ja, also mit der Beschreibung würde ich sagen, ist sie wirklich 1A zu identifizieren. Also gar kein Problem. Ich meine so, ja. Wer sie entdeckt, kann uns bitte eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns dann drüber. Ihr kriegt dann auch einen kleinen Preis.
Vielleicht schafft Steven Gätjen ja, der vielleicht wieder am roten Teppich moderiert. Shoutout an Steven, der vor einiger Zeit bei uns auch im Podcast zu Gast war. Guckst du dir das eigentlich an? Bleibst du wach?
Nein, das liegt aber vor allem daran, dass ich wirklich einfach irgendwann einschlafe. Ich habe auch noch nie einen Super Bowl geschafft. Das ist einfach die Uhrzeit, die packe ich nicht. Aber natürlich verfolge ich das am nächsten Morgen dann.
Und was ich total cool fand und worauf ihr euch freuen könnt jetzt bei euch gleich beim Hören ist, ich habe mich getraut zu fragen, warum sind denn diese Oscars eigentlich so erfolgreich? Und das hat sie so toll erklärt, die Geschichte, die Herkunft dieses Preises, was das eigentlich bedeutet hat, als es das zum ersten Mal gab und was sich daraus entwickelt hat. Und der Weg, den sie in die USA geführt hat, das war das zweite in diesem Podcast, das mich so hin und weg gerissen hat, Katharina, denn ihr teilt einen gemeinsamen Schmerz, den Mittleren Westen.
Den Mittleren Westen.
Ja.
Ja, es ist Freude und Leid liegen da nah beieinander. Oh Gott, was für ein Klischee. Aber auf jeden Fall, wir teilen das auf jeden Fall, dass wir sehr lange im Mittleren Westen Zeit verbringen durften, mussten, konnten, I don't know. Auf jeden Fall, ja. Deshalb, das ist eine Erfahrung, das lässt einen nicht los.
Wenn ihr wissen wollt, was passiert, wenn einem während des Schüleraustauschs plötzlich jemand anschreibt und sagt, wir sind verwandt, lass uns treffen. Wenn ihr wissen wollt, warum Tom Hanks in Hoodies zu Meetings kommt, bei denen Jessica dabei ist. Und wenn ihr wissen wollt, was Stanley Kubrick mit dem Ganzen zu tun hat, würde ich euch stark empfehlen, jetzt weiter dran zu bleiben. Viel Spaß mit Oscar Jessica Niebel. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Jessica Niebel. Hi Jessica, schön, dass du da bist.
Hallo Felix.
Jessica, wo finden wir dich hier über unser virtuelles Podcasting-Tool? Katharina ist aus Berlin da, ich aus New York. Wo bist du? Was für eine Tageszeit ist es und wie schaut es um dich rum gerade aus?
Ich bin hier in Los Angeles. Es ist fast Mittag. Es ist wieder fast wie immer Sonnenschein draußen, blauer Himmel. Und heute Morgen beim Spaziergang mit dem Hund war es recht heiß, muss ich sagen.
Oh wow, was hast du für einen Hund?
Ich habe einen Rottweiler-Mischling, die eine Freundin von mir auf der Straße gefunden hat, etwas südlich in L.A., und hat mir dann ein Foto geschickt und gefragt, ob ich den Hund ein paar Tage bei mir aufnehmen kann. Und da es da zu dieser Zeit tatsächlich mal geregnet hat, hat der Hund mir natürlich leid getan. Und dann habe ich gesagt, klar, kann die bei mir bleiben, bis du eine Familie gefunden hast für sie. Und wie es dann immer so ist, ist der Hund lieb und dankbar und bleibt dann einfach da.
Ich stelle mir das jetzt so vor, spazieren gehen in L.A. mit einem Hund. Wie sieht das aus? Geht ihr am Strand spazieren, in den Canyons spazieren, durch Downtown, durch die Hochhäuser? Wo gehst du da? Wo treibst du dich da rum?
Ich wohne in Koreatown. Das ist ziemlich mittendrin, kann man sagen. Das heißt, von mir aus fährt man überall hin. Doch einige Zeit ist man da unterwegs. Das heißt, so die täglichen Spaziergänge machen wir hier in der Umgebung. Wir sind benachbart mit einem Viertel, das heißt Hancock Park. Da stehen die alten Villen, wo damals die Filmschaffenden gewohnt haben, die erfolgreich waren. Das ist heute auch noch ein sehr schönes, parkähnliches, kann man fast sagen, Viertel zum Spazierengehen. Das machen wir viel. Aber du hast vollkommen recht, an den Wochenenden fahren wir gerne an den Strand, in die Berge, im Winter auch mal in die Wüste, damit der Hund auch mal rauskommt und die wunderschöne Natur hier genießen kann.
Da wohnst du ja genau in der richtigen Nachbarschaft, in der Nähe von Filmhistorie. Denn Catalina, wir haben uns natürlich beide irgendwie, wir waren total fasziniert von deinem Beruf. Also ein seltener Beruf, ein ungewöhnlicher Beruf. Und Catalina, ich schmeiß das Mikro mal rüber zu dir.
Ja, genau. Wir waren beide total fasziniert davon, was du machst. Und wir wollen dich unbedingt darüber heute ausfragen, weil... Was wir wissen, du bist Teil des KuratorInnen-Teams des Academy Museums, also jener Academy, die Oscars in ein paar Tagen verleiht. Und über die Oscars wollen wir später noch mit dir sprechen. Jetzt wollen wir erstmal unbedingt dieses Museum besuchen. Es ist ja irgendwie das Museum für Filmgeschichte in den USA und es ist auch noch sehr neu. Es ist erst vor wenigen Jahren fertig geworden, 2020. Nimm uns doch mal, die wir noch nie dort waren, mit in das Museum. Erstmal, wie sieht es von draußen aus? Weil es ist ja auch irgendwie eine bombastische Erscheinung. Und dann nimm uns gerne auch mal mit rein.
Das mache ich gerne. Bevor wir das Museum aber besuchen, will ich nur sagen, dass es wirklich erstaunlich ist, wie lange es gedauert hat, bis das Museum hier in Los Angeles eröffnet hat. Man würde denken, dass die Filmstadt Los Angeles schon lange ein Filmmuseum hätte. Und die Academy, die ja sehr alt ist, die ja in 1927, 28 gegründet worden ist, hatte damals schon die Absicht niedergeschrieben, auch ein Museum eröffnen zu wollen. Also es hat lange gedauert, bis es dann soweit war. Aber jetzt steht es da am Wilshire Boulevard in der sogenannten Museum Row. Und das Museum nun ist eingezogen in das ehemalige May Company Building. Das war ein Kaufhaus, das am Wilshire Boulevard gebaut worden ist. Und da hat die Academy beschlossen, dieses Gebäude zu nehmen, zu restaurieren, wieder herzustellen und hat mit dem Museumsarchitekten Renzo Piano zusammengearbeitet, der ein zweites Gebäude an dieses ehemalige Kaufhaus dran gebaut hat. Das ist eine schwebende Kugel mit Glasdach. Und darin ist unser Vorzeige-Prunk-Kino, das David Geffen Theater, untergebracht. Das hat 1000 Sitzplätze und es ist wirklich ein ganz tolles Kino. Ich schwärme immer so dafür, weil Renzo Piano hat einen unglaublich schönen Projektionsraum in dieses Kino reingebaut. Er wollte das wirklich betonen, dass es hier um Projektionskunst auch geht. Das heißt, in dem Projektionsraum ist auch alle Technik vorhanden, um die Filme so zu projizieren, wie sie released wurden. In dem Format, mit dem Tonformat, mit dem Bildformat etc. Das Kino kann sogar Nitratfilm abspielen. Das ist natürlich ein ganz hohes Risiko für die, die es nicht wissen. Das ist unheimlich leicht entflammbar. Und da muss eine extra Vorrichtung, Sicherheitsvorrichtung gebaut werden. Feuerwände, Feuerfluchtwege und so weiter. Damit man auch Nitratfilme im Original zeigen kann. Das kann das Kino alles.
Ist das auch dein Lieblingsort im Museum oder wenn nicht, wo bist du da am liebsten?
Das ist eine gute Frage. Wir haben auch noch ein zweites Kino. Das mag ich fast noch lieber als etwas kleiner. Und da laufen oft Filme, die mir besonders gut gefallen, die vielleicht kein 1000 Platzkino füllen würden, aber vielleicht ein 300 Platzkino filmen würden. Da kann man ganz außergewöhnliche Sachen sehen. Und das ist auch ein wirklich sehr schöner Ort, an den ich gerne gehe. Und ich muss natürlich auch sagen, oben auf dieser Kugel, die wir gerade besprochen haben, in dem das Kino behaust ist, ist oben eine Aussichtsplattform. Und der Piano hat diese Aussichtsplattform offen gelassen an zwei Seiten, denn wir sind hier in L.A. und ich habe schon erzählt, es regnet selten, das Wetter ist meistens gut. Das wollte er sich zum Vorteil machen und hat es offen gelassen. Es ist nur ein Glasdach oben drüber und da kann man stehen und kann auf die alten Hollywood Hills gucken und kann sich da vorstellen, wo die Studios mal waren, bevor sie da weggezogen sind. Und man hat einen schönen Blick auf das Hollywood-Zeichen und was halt so ikonografisch ist für Los Angeles.
Das Museum, du hast es schon gesagt, ein irrer Bau, ein irrer teurer Bau, auch ich glaube mehrere hundert Millionen Dollar. Und dann letztendlich, das kennt man ja in Deutschland nicht erst seit der Elbphilharmonie, am Ende dann doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. Und wenn ich das richtig gelesen habe, von Hollywood-Stars dann letztendlich zur Vollendung gebracht, die selber ihre Millionen da reingegeben haben. Also da las ich so Nachnamen Spielberg, Streisand, Hanks, Lucas auf dem Spenderzettel. Du bist jetzt Kuratorin an diesem Ort. Heißt das, du bist da vor allem hinter den Kulissen oder heißt das, du machst einen Spaziergang mit Tom Hanks, erklärst ihm, wo sein Geld genau hingegangen ist? Also wie muss man sich so deinen Alltag da vorstellen? Ist es Cappuccino mit Steven Spielberg oder ist es eher Abstauben von E.T.?
Also der Cappuccino mit Steven Spielberg, der kommt schon mal vor, aber Alltag würde ich das auch nicht nennen. Mein Beruf ist das Ausstellungsmachen. Das heißt, wir bringen Ideen zusammen, wir konzeptionieren die Ausstellungen, dann recherchieren wir viel, wir arbeiten mit dem Designteam zusammen, wir überlegen uns, wie das Bewegtbild in den Ausstellungen auftritt. Wir suchen die Objekte zusammen. Wir sind auch zuständig für unsere Sammlung, die Museumssammlung, die seit 2008 3D-Objekte sammelt. Und wir machen auch Bücher, also die Ausstellungskataloge. Da arbeiten wir mit unserem Publikationsdepartment zusammen. Aber alles in allem ist der Beruf sehr facettenreich. Und vielleicht fast das Beste daran ist, dass es wirklich niemals langweilig wird. Man lernt immer wieder dazu, man lernt immer mehr, man trifft interessante Leute. Das können jetzt tatsächlich, wenn man bei der Academy arbeitet, sind das natürlich oft Filmemacher oder Menschen, die in der Filmindustrie tätig sind. Das ist natürlich Teil davon, aber auch Wissenschaftlerinnen, Besucherinnen, ganz unterschiedliche Leute. Und das ist natürlich das Spannende daran.
Ja, ja, das finde ich auch sehr spannend. Du hast es jetzt so sehr bescheiden umschifft. Das kommt schon mal vor, Cappuccino mit Spielberg. Erzähl uns bitte mehr. Was kommt da genau vor? Mit wem hast du zuletzt zusammengesessen?
Ich habe gerade ein Projekt gemacht, fällt ein bisschen mehr außer der Reihe. Das heißt Shifting Perspectives Vertical Cinema. Wir haben einen Raum, eine Galerie in diesem Museum. Die ist zweimal so hoch wie die anderen Ausstellungsräume, also extrem hoch. Und inspiriert von diesem vertikalen Raum habe ich mir angeguckt, wie sieht eigentlich vertikaler Film aus? Und bin bei den Recherchen dann auf sehr frühe chronofotografische Filme von Etienne Jules Marais gestoßen. Die reichen zurück bis ins Jahr 1891. Und wenn man das zusammennimmt mit, was Menschen heute machen, durch das Smartphone und andere Technologien, ist das Filme zugänglicher geworden. Und was man so auf TikTok sieht und so weiter, ist hauptsächlich auch vertikal. Und dazwischen gibt es auch ein Filmfestival zum vertikalen Film. Das ist hauptsächlich experimenteller Film. Und da haben wir beschlossen, dass wir gerne mit drei Filmemachern aus dieser Gegend hier zusammenarbeiten würden, denen wir einen Film in Auftrag geben, die einen Film machen können für dieses Projekt. Und dann haben wir das alles zusammengebracht. Die Experimentalfilme, die alten Filme von Marais und die ganz neuen Filme, die das Academy Museum im Auftrag gegeben hat. Und da war es natürlich sehr schön, mit diesen jungen Filmemachern zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie sie übers Kino denken, andere Herangehensweisen ans Filmemachen überlegen und so weiter. Und das war für mich auch eine lehrreiche Erfahrung. Zuvor haben wir halt viel mit diesen Filmemachern, die man so kennt, gearbeitet, also mehr im Mainstream-Kino arbeitet. Wie gesagt, Steven Spielberg war einer davon. Tom Hanks war immer sehr engagiert für das Academy Museum. Oh. Ich war auch zuständig für die Eröffnungsausstellung, Sonderausstellung des Museums. Das war Hayao Miyazaki. Er ist ja dieses Jahr auch wieder nominiert. Bin ich sehr froh drüber. Und das war natürlich für mich auch ganz besonders toll, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Ich bin schon eine Bewunderin seines Werks. Vor allen Dingen auch, weil er sonst sehr unzugänglich ist. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt gearbeitet und habe 2008 schon mal eine Ausstellung gemacht zu Anime und damals sehr viele Versuche gestartet, mit Studio Ghibli, das ist Miyazakis Studio, in Kontakt zu treten und habe niemals eine Antwort erhalten. Und auch für das Academy Museum. Also war es auch nicht leicht, diese Zusammenarbeit herzustellen. Ja.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with award miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 60,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Economy round trip to Europe.
Tom Hanks hört man hier immer, wenn man so die Medien, Podcasts verfolgt von Leuten, die irgendwie mit ihm zu tun haben, so Comedians, Schauspieler, so. Alle finden den super nett. Alle sagen, das ist einer der nettesten Menschen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und on top of being die Schauspieler vielleicht of his generation. Ist dir auch so gegangen? Ist das der netteste Mensch, der dir je begegnet ist?
Absolut. Also das stimmt wirklich. Ich kann das bestätigen. Das ist ein sehr freundlicher, sehr netter Mensch. Aber er ist auch lustig. Also er hat wirklich auch einen Sinn für Humor. Er ist super hilfsbereit. Also es kam schon wirklich vor, dass man hier oder da eine Präsentation hatte für andere Filmemacher und hat ihn dann kurz vorher angerufen und gefragt, kannst du diese Präsentation machen? Und dann hat er da immer zugestimmt, weil der unglaublich hilfsbereit ist und er macht es auch wirklich so professionell und so gut. Und er ist auch so völlig geerdeter Mensch. Also er kommt auch zu wichtigen Treffen oder Meetings, kommt er in so einem grünen Hoodie an und so. Also der ist auch zugänglich, der spricht mit jedem. Also ich muss wirklich sagen, der ist ein rundum angenehmer, sehr freundlicher Mensch, den man gern zum Freund hätte.
Und du hast den in deinem Telefonbuch? Du könntest den jetzt anrufen?
In meinem persönlichen habe ich seine Nummer nicht, nein.
Aber in deinem beruflichen?
Ach schade, ich dachte, wir hätten jetzt kurz, du hättest es kurz ans Mikro halten können und dann so, hallo, oh, ist es Jessica? Das wäre cool gewesen, aber klingt hervorragend. Catalina, sorry.
Alles gut. Gibt es Momente, in denen du irgendwie auch starstruck bist? Also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Hayao Miyazaki triffst, nachdem du dich vielleicht schon viel mit seiner Arbeit beschäftigt hast? Oder ist es in der Regel so, dass die Treffen dann sehr, ja, sehr freundschaftlich auf einer professionellen Ebene ablaufen? Man trifft sich, man sagt, hey, what's up, I'm Jessica, hi, I'm Hayao, oder auch eben, hi, I'm Tom. Und dann legt man schon los mit der Arbeit?
Also generell, grundsätzlich bin ich nicht so der Typ, die so starstruck ist. Ich war auch nie so großer Fan von irgendwas Besonderem. Also ich kann was jemanden bewundern oder Filme bewundern oder jemandens Werk bewundern oder auch viel daraus ziehen. Aber Starstruck passiert mir sehr selten. Für Miyazaki war ich schon etwas aufgeregt, als ich ihn treffen durfte, weil es aber auch um viel ging, natürlich. Also das war ja kein so nur Hallo-Treffen und jetzt haben wir ein bisschen Smalltalk, das würde der ja sowieso nicht machen. Aber es ging halt um viel. Es ging schon darum, können wir diese Eröffnungsausstellung überhaupt machen oder nicht. Das ist schon dann auch Druck gewesen. Und dann muss man natürlich auch bedenken, das ist ein anderer Kulturkreis. Das geht natürlich, das Gespräch funktioniert dann natürlich anders, die Begegnung, als mit Amerikanern. Und ich wusste nicht enorm viel über japanische Kultur oder japanische Gesprächskultur. Habe mich da ein bisschen drüber schlau gemacht, aber die haben es uns auch recht leicht gemacht. Also die waren, glaube ich, auch rücksichtsvoll.
Aber toll, dass ihr das dann auf die Beine stellen konntet, also auch als Sonderausstellung. Hast du ein Lieblingsstück im Museum, irgendeins, an dem du immer wieder vorbeigehst oder das ihr in den Archiven habt und wo du denkst, boah, das ist echt ein wahnsinnig tolles Stück Filmgeschichte?
Eines meiner Lieblingsstücke, aber das sind wirklich mehrere, das ist schwer, sich eins rauszusuchen, aber eins davon wäre der Moonlander. Das ist ein Modell aus dem Film 2001, The Space Odyssey von Stanley Kubrick. Und das Modell finde ich toll aus mehreren Gründen. Zum Ersten war das natürlich ein Film, der Geschichte geschrieben hat für Special Effects und so weiter. Zweitens, weil es ein unheimlich rares Objekt ist. Stanley Kubrick hat fast alle Modelle zerstören lassen, dass es überhaupt überlebt hat, ist ein, fast schon ein Wunder. Und drittens, muss ich sagen, ist auch persönlich einer meiner Lieblingsfilmemacher. Und ich kann sagen, dass ich wegen Stanley Kubrick überhaupt diesen Beruf habe. Ohne Stanley Kubrick wäre ich niemals Kuratorin für Filmausstellungen geworden.
Wow.
Ah, erzähl uns mehr davon. Wie bist du Kuratorin? Du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, es gibt weltweit eigentlich nicht so viele Leute mit deinem Skillset und du bist da, du hast dieses wahnsinnige Wissen über Film, Filme machen, Film, Historie. Wie bist du dazu gekommen und ja, und was hat Stanley Kubrick damit zu tun?
Das stimmt, mein Beruf ist rar, weil es einfach auch wenig Filmmuseen gibt. Deutschland ist schon fast Vorreiter mit 5 Filmmuseen. Aber in den USA gibt es nur ein anderes Filmmuseum in New York, das Mumie. Felix wird es kennen. Mhm. Aber ansonsten ist es recht rar. Und ich hatte das natürlich auch nie als Berufsziel irgendwie formuliert oder definiert. Das kam einfach so, als ich noch studiert habe, habe ich ein Seminar besucht zu Stanley Kubrick und war völlig fasziniert von diesem Filmemacher. Und habe dann, das ist die Praktikantenschleife, die wir vielleicht noch kennen aus unserer Generation.
Ach, was für ein schönes Wort.
Als ich noch in der Praktikantenschleife war und so durch ZDF und SWR getingelt bin, durfte ich mal so einen Kulturtipp machen und durfte mir auch ein bisschen aussuchen, was das sein könnte und habe dann recherchiert und habe herausgefunden, dass das Filmmuseum in Frankfurt da eine Ausstellung macht zu Stanley Kubrick. Dann bin ich mit denen in Kontakt getreten und da war wirklich jeder so nett und hilfsbereit und wollte mir, armer Praktikantin, da helfen, diesen Kulturtipp zu machen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann kann ich mich ja da mal bewerben als Praktikantin. Dann habe ich mich als Praktikantin für die Stanley Kubrick-Ausstellung beworben und habe das auch bekommen und bin dann da geblieben. Habe mein Handwerk auch da gelernt und als, wie es halt so ist, ich habe schon die wirklich tollen Sammlungen der Academy erwähnt. Früher oder später arbeitet man dann zusammen durch Leihgaben, durch Recherchen hier vor Ort. Und dann lernt man sich auch kennen über die Jahre. Man tauscht Ausstellungen aus und so weiter. Und dann haben mir mehrere jetzt Kolleginnen zu der Zeit geschrieben, die Pläne für das Museum, die werden jetzt konkreter. das wird jetzt wirklich gemacht, das kannst du ja mal im Auge behalten. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, das braucht ihr mir auch nicht zweimal sagen, das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Und dann habe ich irgendwann mal eine E-Mail bekommen, wo dann drin stand, so, die Bewerbungen sind offen, falls du Interesse hast, dann bewirb dich doch. Und so ist das mit in meinem Beruf natürlich. Man hat wenig Auswahl, aber wenn dann so eine Chance kommt, hat man ja dann auch höhere Chancen, weil es ja wenige gibt in meiner Zunft.
Also Wahnsinn, ich habe gerade über Stanley Kubrick nochmal ein bisschen nachgeguckt. Der Moonlander, dieses Objekt, diese Figur Stanley Kubrick, hat ja auch europäische Wurzeln, steht für irgendwie alles, was Hollywood, glaube ich, groß gemacht hat. Das, der jüdische Einfluss, der dann dieser Aufstieg der Industrie, da wo du jetzt lebst. Also toll, wie du das jetzt zusammengefasst hast. Hast du ihn denn eigentlich noch erleben dürfen irgendwo? Ich habe gerade geguckt, er ist 1999 verstorben. Das hast du nicht mehr erlebt, ihn zu Lebzeiten irgendwo anzutreffen.
Ihn persönlich leider nicht. Nein, ihn persönlich leider nicht mehr. Seine Familie schon. Also seine Frau ist ja deutsche Schauspielerin gewesen, Christiane Kubrick, und ihr Bruder, der Jan Harlan, der war Location Scout oft für Stanley Kubrick. Mit denen hatten wir immer ganz guten Kontakt und mit seinen Töchtern immer mal wieder. Die Ausstellung war ja enorm erfolgreich. Die ist ja auch hier nach Los Angeles gekommen, an das Nachbarmuseum LACRA, weil es das Academy Museum noch nicht gab, und war hier auch ein großer Erfolg. Und dadurch, als ich, da durfte ich dann sagen, ich meine, ich habe die Stanley Kubrick-Ausstellung nicht kuratiert, ich war wirklich nur ein kleines Rädchen da in der Ausstellung. Aber wenn man das gesagt hat, haben die gesagt, oh, Stanley Kubrick-Ausstellung mitgemacht. Das hat schon beeindruckt.
Aber wie bist du denn dann letztendlich dauerhaft in den USA gelandet? Ich habe zur Vorbereitung noch ein Interview mit dir gehört und habe mir gedacht, wow, die Jessica, die hat kaum einen Akzent. Also für jemanden, der nicht irgendwie weiß, wie sich Deutsche anhören, die sehr gut Englisch sprechen, ist es schwer auszumachen, dass du überhaupt von woanders herkommst. Du bist, also musst unglaublich gut angekommen sein, da wo du jetzt bist, und dazu noch sehr, sehr gute Ohren haben, dass du so in diese Sprache reingefunden hast, dass man dich schon gar nicht mehr raushört als Deutsche. Aber wie hat es denn bei dir angefangen? Wie kam das, dass du diesen Sprung gemacht hast? So einen weiten Sprung über die Welt und in so eine andere Klimazone, hast du am Anfang gesagt, in eine andere Mentalität, in eine andere Kultur, die gleichzeitig ja irgendwie dann auch dein Traumland sein muss.
Ja, also das ist fast schon schicksalhaft, muss man sagen. Auch das habe ich mir nie erträumt oder vorstellen können, dass ich mal in Kalifornien leben würde. Dazu muss man auch sagen, wieder zurück in die Vergangenheit, war ich auch ein anstrengender Teenager, glaube ich. Und so hat meine Mutter den Entschluss gefasst, dass ich ein Auslandsjahr in den USA machen sollte. Und hat mich auch dazu überredet. Und das habe ich dann gemacht. Bin im mittleren Westen in Missouri zur Highschool gegangen. Das war auch ein ganz besonderes Erlebnis. Als ich da aber in Missouri war, bekam ich eines Tages einen Anruf von einer Frau, die sagte, wir seien verwandt, und sie lebten ja in Kalifornien und sie hätte noch viele Geschwister und eine große Familie da, und wenn ich wollen würde, wäre ich herzlich eingeladen zum Familientreffen in Sacramento. Dann bin ich da hingefahren und habe die alle kennengelernt und war ganz fasziniert von allem. Und wenn man sich Missouri vorstellen kann als ein hartes Land, als ein flaches Land, das von Agrikultur lebt. Und meine Gastfamilie, die gehörten wirklich nicht zu den reichen Leuten, ganz im Gegenteil. Und wenn man sich dann noch das Klima vorstellt, also im Sommer enorm heiß, enorm schwül, wirklich fast bedrückend, muss man sagen. Und ich werde es nie vergessen, als ich da in Kalifornien aus dem Flieger stieg und alles fühlte sich so befreit an und fast schon paradiesisch, habe ich gedacht. Und dann noch das schöne Kennenlernen von der Familie, und die haben sich so eine Mühe gegeben, haben noch lauter Ausflüge gemacht mit mir, haben mir da noch alles Mögliche gezeigt, von den verschiedenen Naturlandschaften, über die wir schon kurz gesprochen hatten. Das war schon ein ganz tolles Erlebnis für mich, bevor ich dann wieder nach Deutschland zurückgegangen bin. Und dann später im Berufsleben hat es sich einfach so ergeben, dass die meisten meiner Dienstreisen irgendwie nach Kalifornien mich geführt haben. Das war irgendwie auch so. Und dass man dann hier die Leute kennengelernt hat an der Academy, die hier schon lange arbeiten und wirklich ihre Wurzeln in diese Institution geschlagen haben und geprägt haben, dass man da schon lange Jahre die kannte und die mich dann da auf dem Laufenden gehalten haben. Und dann habe ich mich einfach mal so beworben und das war auch ohne Druck. Ich habe gedacht, ja, wenn es klappt, dann klappt es und dann mache ich das. Und wenn es nicht klappt, ist auch gut, dann bleibe ich in Frankfurt. Und dann hat es aber geklappt. Und dann habe ich mir jetzt auch nie überlegt, ja, wandere ich jetzt aus oder ist das nur ein Jahr? Also sowas habe ich mir alles gar nicht überlegt. Ich habe dann gedacht, ja, das probiere ich jetzt aus. Das ist eine ganz tolle Chance und eine neue Erfahrung und Erfahrungshorizont erweitern und mal ein anderes Filmmuseum kennen, das es noch gar nicht gibt. Und Kalifornien fühlte sich so an, ja, das sollte so sein irgendwie. Und dann habe ich das gemacht.
Wow, Catalina kann da einiges zu sagen zum Mittleren Westen. Als leitgeprüfte Austauschschülerin.
Ich war direkt nebenan in Kansas. Und ich hatte auch eine ähnliche Kalifornien-Erfahrung. Man steht da auf einmal und denkt so, ach so, ja, so fühlt es sich irgendwie Leben an und man sieht mehr und nicht immer nur diese. Es ist ja auch, es ist so heiß im Sommer in Kansas
und so kalt im Winter.
Oh. Und im Herbst gibt es Überschwemmungen und die Schule ist wochenlang zu und es war einfach ein anderes Leben, als ich das so aus Deutschland kannte. Aber es hat mich sehr geprägt auch. Also ich möchte die Erfahrung nicht missen, aber zwischendrin hätte ich doch schon manchmal mich an einen anderen Ort gewünscht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte die Erfahrung auch nicht missen, aber ich bin auch froh, dass ich nur 16 war, weil später im Leben hätte ich das wahrscheinlich abgebrochen. Ja, also aber so wollte man das schaffen, ja. Das kannst du ja dann auch aus Erfahrung sagen, wenn man das dann geschafft hat, dann kommt man zurück und dann hat man ein ganz anderes Selbstverständnis. Mhm. Auch eine, wie du richtig sagst, auch eine andere Perspektive auf die eigene Herkunft und das eigene Land und die eigene Familie. Klar, das verändert ja die Perspektive, aber man hat auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl, weil man das ja geschafft hat und allein geschafft hat und jung geschafft hat. Und dann, das ist schon so ein Boost, glaube ich, der für viele Teenager gut ist, glaube ich.
Es ist auch so ein bisschen was, in der Zeit kurz darauf hatte man das Gefühl, dass es unter den Austauschschülern, es gab einige an meiner Schule, das war dann so eine Community und nur die konnten einander irgendwie verstehen, weil sie wussten, was sie da irgendwo am Ende der Welt durchgemacht hatten. Ganz alleine, ohne Internet. In the middle of nowhere.
Ja, ohne Internet, stimmt, ja.
Und es ist tatsächlich auch bei unserem Podcast tatsächlich auch so, dass für viele das der Grund war, warum sie letztendlich die USA sich zum Leben ausgesucht haben, dann später im Leben. Da ist irgendwas passiert in dieser Zeit, was dafür gesorgt hat, dass es eine lebenslange Verbindung mit dem Land gibt. Und ganz ehrlich, Jessica, ich kaue ja immer noch an dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass du da eines Tages eine Einladung bekommst von jemandem, der sagt, wir sind verwandt. Ja, ja, stimmt das denn? Also bist du noch mit diesen Menschen in Kontakt? Ist das tatsächlich weit entfernte Familie oder haben die einfach nur Niebels gegoogelt und sind bei dir gelandet und du hast halt angenommen?
Nee, die Hintergrundgeschichte ist tatsächlich so, also das sind Nachfahren meines Urgroßvaters.
Ah, okay.
Und man muss dazu sagen, seine beiden Töchter, also meine Großmutter und ihre Schwester, hatten sehr unterschiedliche Beziehungen zu ihrem Vater. Und er und meine Urgroßmutter haben sich jung geschieden und er hat wieder geheiratet. Und dann jetzt die Kinder von der zweiten Frau, die sind fast alle ausgewandert. So, meine Großmutter hat keinen Kontakt gehabt zu dem Teil, zu ihren Halbgeschwistern und hat es aus dem Grund wahrscheinlich auch nie weiter erzählt. Aber ihre Schwester, die auch meine Patentante war, hatte guten Kontakt zu ihren Halbgeschwistern und hat die auch oft besucht. Und die hat denen dann erzählt, dass ich in Missouri bin. Die wussten auch alles über mich. Also ich wusste gar nichts über die, aber die wussten alles über mich. Und die sind so verteilt in Kalifornien und Nevada und Hawaii. Und die haben dann gesagt, musst du kommen, musst uns kennenlernen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe die dann auch immer mal wieder besucht und auch deren Kinder dann oder einige von den Kindern. Und ja, und das ist halt so eine typische, würde ich auch so eine typische deutsche Auswanderungsgeschichte. Ja, also viele, das war noch die Zeit, wo die meisten seiner Kinder waren Töchter, die haben oft irgendwelche amerikanischen GIs kennengelernt und sind dadurch über die Brücke dann in die USA gekommen und haben dann ihre Geschwister nachgeholt. Und das war dann so die hart arbeitende Generation, die hart gearbeitet hat, um ihre Kinder auf tolle Colleges zu schicken, eine gute Ausbildung zu geben. Und die Kinder haben alle, fast alle noch den amerikanischen Traum so erlebt.
Wow.
Und haben es wirklich geschafft hier, ja, so.
Das heißt, du bist auch nicht die erste ausgewanderte Niebel. Das kann man dann.
Die heißen alle Kunz. Das ist alles mütterlicherseits. Okay. Aber
da gibt es eine Historie.
Ja, ja.
Du stehst in der guten Tradition da.
Ja.
Sehr, sehr spannend.
Rührt daher auch dann später die Wahl deines Studienfachs, weil du hast ja auch Amerikanistik studiert und auch Medienwissenschaft. Rührt es daher und hat sich zu dem Zeitpunkt auch schon so dein Interesse an Film abgezeichnet?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das war so, dass als ich noch zur Schule ging, war ich auch völlig unentschieden, was ich überhaupt studieren wollen würde. Ich habe mich für viele Sachen interessiert. Das tue ich heute noch. Ich interessiere mich für viele Sachen. Ich würde gar nie sagen, dass ich für eine Richtung ganz besonders mein Herz schlägt. Natürlich für Filme, auch für amerikanische Literatur schon. Aber ich habe mich auch für viele, viele andere Dinge interessiert und hatte wirklich Schwierigkeiten, mich für ein oder zwei Studiengänge zu entscheiden. Ich habe das einfach mal angefangen, habe gesagt, ja, jetzt probiere ich das mal, dann gucke ich, ob mir das gefällt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich wusste vorher ja kaum was über Filmgeschichte oder Filme machen, weil das ja in Deutschland auch kein Schulfach ist und nicht unterrichtet wird als Kunstform, auch nicht im Kunstunterricht, was ich auch wirklich merkwürdig finde.
Stimmt.
Weil ich wirklich finde, gerade mit der deutschen Geschichte und der Rolle, die der Film in der Nazi-Ära im Dritten Reich gespielt hat, muss man als junger Mensch wirklich lernen, wie man mit solchen Medien umgehen kann und umgehen muss, wie man sie interpretiert und versteht und wie man sie wertet. Mhm. Und das ist merkwürdigerweise in Deutschland nie passiert im Schulwesen. Ich glaube auch nicht, dass heute soziale Medien unterrichtet werden oder so irgendwas. Also daraus entstehen auch viele Probleme, die Menschen auch zum Nachteil gereicht werden können. Und ich denke, dass das wirklich etwas ist, was dringend nachgeholt werden muss und gemacht werden muss, damit junge Menschen wissen, wie man mit Medien umgehen kann. Ich glaube, ich habe Film studiert, weil ich so wenig drüber wusste. Das geht mir heute noch so, wenn ich mir aussuchen darf, oder wenn ich drüber nachdenke, was für eine Ausstellung ich gerne machen möchte, dann suche ich mir immer das, wo ich am wenigsten drüber weiß, weil ich das am spannendsten finde. Also das neue Lernen, welche Erkenntnisse kommen jetzt darauf, so ein bisschen ins Unbekannte aufbrechen, das finde ich enorm spannend. Und das ist natürlich anders als bei jetzt in traditionellen Museumsbetrieben, wo Kuratoren ganz fest zugeschrieben sind, einem bestimmten Bereich, sagen wir mal Impressionismus in einem Kunstmuseum oder ein anderer Kurator oder Kuratorin ist zuständig für Romantik oder sowas. Das gibt's im Filmmuseum nicht. Da sind wir alle viel, viel mehr Generalistinnen. Und das gefällt mir auch sehr gut an dem Beruf, weil ich dann sagen kann, also jetzt als nächstes würde ich gerne mal eine Horrorausstellung machen. Nicht, weil ich so Fan bin oder so viel drüber wüsste, sondern weil ich da Dinge drin sehe, die ich spannend finde, ja. So, und dann möchte ich da selbst gern drüber mehr lernen und dann möchte ich das gerne teilen mit anderen.
Wir wollen ja mit dir noch über die Oscars reden, aber ich glaube, es ist noch wichtig, ein Kapitel vorher einzuschieben, nämlich über den Film als Medium. Ich fand es so toll, wie du das gerade beschrieben hast, dass diese Ausbildung eigentlich fehlt, dass uns da ganz viel Wissen fehlt. Unser gerade jetzt frischer noch Podcast-Gast, der Fotograf Martin Schöller, hat gesagt, jedes Bild ist eine Lüge. Und dieses Medium ist ein Medium, was uns, glaube ich, mehr fasziniert ist denn je. Es gibt mehr laufende Bilder denn je da draußen. Du hast am Anfang über die vertikalen Bilder gesprochen, wie alt die eigentlich schon sind. Wir feiern es als Neuentdeckung. Aber es hat alles so viel Geschichte. Und Eine große Frage, die wir eigentlich immer im Podcast stellen, ist dieser Vergleich Deutschland-Amerika. Wie unterscheidet sich denn aus deiner Perspektive und auch in deiner Meinung der deutsche und der amerikanische Film voneinander?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich weiß nicht, ob ich das so einfach beantworten kann. Ich denke mir, dass also die deutsche Filmgeschichte hat andere Wurzeln und andere Traditionen, obwohl natürlich, muss man sagen, auch Hollywood insofern jüdische, auch oft deutsch-jüdische Wurzeln hat. Aber in Hollywood ging es schon immer ums Geschichtenerzählen, hauptsächlich ums Geschichtenerzählen, das Storytelling. Das fällt auch immer auf, wenn man hier mit den Filmemachern der Academy spricht. Früher oder später fällt immer das Wort Storytelling. Also Storytelling ist, kann man sagen, so ein bisschen im Kern oder das Herz des Hollywood-Kinos. Das ist es vielleicht aber in anderer Form, auch im deutschen Kino, aber doch anders. Denn ich glaube, da geht es auch viel um den Ausdruck, um künstlerische Gestaltung, um nicht immer so sehr um Entertainment. Man könnte sagen, dass der deutsche Film mit weniger Mitteln, da stehen ja auch oft kleinere Produktionsapparate hinter, und da muss ja Geld zusammengetragen werden. Das ist ja hier auch so. Aber es gab halt die Zeit der großen Studios und dann war das halt auch eine Maschine. Das kann man in Deutschland vielleicht vergleichen noch mit den UFA-Studios, die in den 20er Jahren und dann 30er Jahren viele große Filme gemacht haben. Zu der Zeit war das deutsche Kino schon vergleichbar mit Hollywood-Kino der 50er und 60er Jahre, kann man sagen. Aber heutzutage hat der deutsche Film, glaube ich, auch ein anderes Anliegen als der amerikanische Film. Und ich finde es natürlich auch schwierig zu sagen, der amerikanische Film. Es gibt natürlich viele Facetten, die gibt es im deutschen Kino auch. Also das ist schwer so zusammen.
Ja, aber wir lieben generalisieren hier in diesem Podcast. Je breiter und dicker die Farbstriche, desto besser. Also hau ruhig raus, der amerikanische Film, der Amerikaner an sich.
Das ist Erzählkino, hauptsächlich.
Du sagst, der deutsche Film hat ein anderes Anliegen. Es gibt natürlich auch die ganze Filmförderung und so. Also der deutsche Film muss vielleicht auch einfach nicht so viel Geld verdienen. Was mir aber auch immer als Mensch, der nach New York gezogen ist vor einem Jahrzehnt, immer so krass hier vorgehalten wird, ist dieser historische Spiegel, dass wenn das, was du gerade besprochen hast vorhin, in Deutschland alles nicht passiert wäre, dass diese vielen jüdischen kreativen Menschen ja nie in Hollywood gelandet wären. Das heißt, vieles von dem, was wir heute als den Hollywood-Film wahrnehmen, hätte es ohne dieses Schreckensjahrhundert vielleicht gar nicht gegeben oder geben können. Oder wie siehst du das?
Ja, wer weiß. Also das weiß man nicht. Aber du als New Yorker wirst wissen, dass die Filmindustrie in den USA hauptsächlich in New York, im New Yorker Raum, an der Ostküste entstanden ist. Und es war natürlich auch nicht nur die deutschstämmigen Juden, die vertrieben wurden und nach L.A. kamen, sondern auch die Bewegung ging auch von Ost nach West zu der gleichen Zeit wegen besserer Produktionsbedingungen. Also das Licht, vor allen Dingen wegen des Lichts. Das klingt krass, wenn man das darauf reduziert. Aber für alle, die schon mal in Los Angeles waren, die werden das bestimmt erinnern, dass das Licht hier oft so einen goldenen Touch hat. Besonders so die Nachmittagssonne und die goldene Qualität, die war ausgesprochen vorteilhaft für den, ja noch Stummfilm, zu Stummfilmzeiten sogar noch, um das Licht einzufangen auf Film. Und das hat die Sache, also auch als Standort war Los Angeles attraktiv, sowieso. Und es ist natürlich sehr schwer zu sagen und spekulativ, wäre Hollywood entstanden ohne die Flüchtlinge oder nicht. Wahrscheinlich trotzdem, aber vielleicht in anderer Form.
Also wir lieben bei Wunderbar Together nicht nur Generalisierungen aller Art, wir lieben auch Superlative. Deshalb, nachdem wir jetzt gefragt haben, was ist der amerikanische Film, was ist der deutsche Film, was macht den aus, was ist für dich denn der bedeutendste Film der amerikanischen Filmgeschichte, vielleicht der jüngeren amerikanischen Filmgeschichte und welcher der deutschen?
Also ich muss schon sagen, über die Filme, die dieses Jahr im Oscar-Wettbewerb laufen, kann ich natürlich nichts sagen. Das wäre unethisch, so als Mitarbeiterin darf ich das nicht. Aber gerade im letzten Jahr lief ja im Westen nichts Neues. Den fand ich schon enorm beeindruckend. Den fand ich auch wirklich außergewöhnlich. Und ich war vorher schon so ein bisschen, das muss ich zugeben, zurückhaltend, ob ich mir den anschaue. Wir können den ja oft schon früher sehen. Und habe mir überlegt, also die Kriegsfilme oder Antikriegsfilme, ich muss sagen, da habe ich mich so ein bisschen dran übersehen. Habe dann aber natürlich die guten Kritiken gelesen und natürlich geht man doch hin und guckt ihn an. Und ich muss sagen, da war ich wirklich in Bann genommen. Das war ein großartiger Film, der war hochqualitativ, der war zu Recht im Rennen und der hat zu Recht auch so gute Kritiken bekommen. Also da muss ich sagen, der deutsche Film kann sich auch immer wieder neu erfinden und kann auch was bringen, was außergewöhnlich ist. Und ich muss auch sagen, ich bin schon auch ein bisschen eine Verehrerin der Regisseurin oder des Films Toni Erdmann, den ich auch richtig gut fand. Und Maren Ade hat tolle Filme gemacht. Sie macht leider, finde ich, zu selten selbst Filme unter ihrer Regie. Sie produziert ja viel, aber macht wenig Filme selbst. Und ich hoffe, dass sie bald mal wieder einen rausbringt. Da warte ich schon sehr drauf. Also ich finde, die ist ganz großartig. Eine ganz großartige Filmemacherin. Und den Toni Erdmann, als der hier lief, das weiß ich auch noch, da war das Publikum auch sehr beeindruckt davon, weil es doch Zeitgeschehen und unmittelbare Geschichte aufnimmt, verarbeitet und reflektiert und ironisiert. Amerikanischen Film, also jetzt, du meinst in jüngster Geschichte oder...
Ganz wie du magst.
Da gibt es so viele Meilensteine. Oh. Mir fällt gerade noch eine französische Regisseurin ein. Also ich gucke mir natürlich jetzt auch immer gerne Werke von Frauen an, von Regisseurinnen und bin daran interessiert zu sehen, wie diese Filme sich entfalten und wie die wirken und wie die gestaltet sind, da Frauen ja wirklich lange Zeit nicht aus der ganzen Filmindustrie, aber als kreativ oder leitend Kreative ausgeschlossen waren oder nicht so in Frage kamen, interessiert mich das schon. Und ich finde auch das Werk von Céline Sciamma äußerst beeindruckend, ganz, ganz toll. Fürs amerikanische Kino, das ist so schwer, sich für was zu entscheiden. Oh je, das sind so viele, die Geschichte geschrieben haben, die Durchbrüche erlebt haben. Ein Film, den die Amerikaner sehr, sehr lieben, generell ist ja der Zauberer von Oz. Den habt ihr bestimmt auch mitbekommen, als in euren Amerika-Aufenthalten, den man in Deutschland wenig kennt oder selten sieht. Sehr viel weniger als hier. Es gehört ja hier zur Familientradition, zur Weihnachtstradition, diesen Film zu sehen. Ich kann ihn sehr bewundern für viele Dinge, für technische Durchbrüche, für seine wunderbaren Technicolor-Farben und vieles mehr. Aber der Film hat mich persönlich nie besonders berührt, muss ich sagen.
Also du bist zwar Kubrick-Fan, aber du hängst dann eigentlich doch, wenn ich das richtig durchhöre, so ein bisschen am deutschen Kino und verfolgst das weiter sehr eng und das spült uns natürlich mitten rein in die Oscars. Also der Podcast mit dir entsteht in Oscar-Nähe, in gefährlicher Oscar-Nähe. Und Toni Erdmann, hast du gerade gesagt, da sind wir ja schon mittendrin in den Oscar-Kandidatinnen. Also Catalina, wie führen wir Jessica jetzt aufs Glatteis, dass sie uns da ganz viel verrät?
Ja, ich denke mir die ganze Zeit, was dürfen wir fragen, was darf sie beantworten, aber das kannst du uns ja einfach sagen. Wir können ja erstmal ganz unverfänglich starten. Von wo aus wirst du die Oscars denn eigentlich verfolgen?
Dieses Jahr werde ich zum ersten Mal bei den Oscars arbeiten. Ich durfte bis jetzt viermal als Gast an den Oscars teilnehmen, was immer sehr, sehr, sehr spannend ist. Das ist toll, wenn man in dem Theater sitzt. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Dieses Jahr arbeite ich mal. Mein Job ist wenig spektakulär. Da nehmen wir die Unterstützer und Förderer des Museums am roten Teppich, wenn sie aus ihren Limousinen steigen, in Empfang und begrüßen sie und leiten sie den Teppich hinunter ins Theater.
Überhaupt nicht spektakulär. Ja, würde ich auch sagen.
Nee, gar nicht. So ein Blitzlichtgewitter.
Also ich werde das machen, freue mich aber schon, weil der rote Teppich ist schon auch so ein Spektakel. Man kann sagen, es ist interessant zu sehen, weil die Nominierten und auch andere Filmemacher, die über den roten Teppich gehen, während sie über den roten Teppich gehen, sind die natürlich hochprofessionell. Ja, dann sind die, eigentlich ist das Arbeit. Ja, die sind hochprofessionell, die müssen sich zeigen, die müssen perfekt aussehen und sich perfekt bewegen und die Fragen perfekt beantworten. Und sobald sie dann das Dolby Theater betreten, sind sie ja unter sich und die Kameras sind weg. Ja, also dann in diesen Vorräumen zum eigentlichen Theater. Und dann sieht man fast richtig den an, wie der ganze, wie das alles abfällt. Und dann sind die ganz entspannt, ja, und unterhalten sich und treffen Freunde und trinken noch was an der Bar, bevor die Show dann losgeht. Ich bin jetzt gespannt, wie das Erlebnis anders sein wird dieses Jahr, wenn man da auch einen Job hat.
Und am roten Teppich steht übrigens ein früherer Podcast-Gast von uns, Steven Gätjen, der meistens für ProSieben und andere Sender von da berichtet, selbst auch eine amerikanische Seite seiner Familie hat und der uns im Podcast gesagt hat, er bereitet sich auf diese Nacht vor, indem er im Flieger einen dicken Ordner dabei hat, in dem er für jeden Star, der auf dem roten Teppich angekündigt wurde, eine Liste an Fragen vorbereitet hat, die er alle auswendig, mehr oder weniger auswendig lernen muss, hat dann neben sich jemanden stehen, der von der, glaube ich, örtlichen Journalistenvereinigung ist, der nur damit beauftragt ist, die Leute, die du dann da über den roten Teppich führst, rauszureißen und zu sagen, hey, Tom, here, German Television. Und dann muss er in Sekundenschnelle erkennen, welche von diesen 10 Fragen, die ich von diesem Star vorbereitet habe, welche stelle ich jetzt? Wie hole ich den ab? Also auch für die andere Seite am roten Teppich ein Wahnsinnsstress, eine Wahnsinnsaufgabe, eine irre Performance auf beiden Seiten, die du da beschreibst, bei der du da dabei bist.
Absolut, absolut. Und auch die Show selbst ist ja enormer Aufwand. Also das zu produzieren, wie viele Leute da mitmachen, bis das alles geplant ist. Jedes Detail muss ja durchdacht werden. Das ist schon nicht ohne Grund immer noch der größte Live-TV-Event international. Ja, also das ist ein enormer Aufwand von allen Seiten. Und das merkt man auch. Trotzdem passieren ja immer mal wieder Pannen und ich glaube, das ist das auch, was die Oscar-Show noch charmant macht und noch aufregend macht und noch spannend macht. Manche überlegen sich ja schon, was passiert denn dieses Jahr.
Bevor dich Catalina jetzt zu den deutschen Stars befragt, weil das ist natürlich, dafür machen wir ja diesen Podcast, damit wir diese Beiseiten haben. Ganz banale Frage von mir. Warum ist diese Preisverleihung so erfolgreich? Es gibt x-tausend Preisverleihungen auf der Welt. Es gibt die Nobelpreise. Da wird 1 Million ausgezahlt an den Wissenschaftler. Das ist sehr, sehr viel Geld. Das kriegen die sonst nicht so einfach. Da gab es eine Stiftung, die von diesem Menschen ins Leben gerufen wurde. Da kann man irgendwie verstehen, da ist ein eigenes Wort draus geworden. Nobelpreis fragt niemand mehr. Das ist einfach gesetzt. Genauso ist es bei den Oscars. Das hinterfragt niemand mehr. Das gibt es. Das ist, wie du sagst, ein riesen TV-Event, vergleichbar mit dem Super Bowl. Warum ist dieser Preis denn so erfolgreich?
Das hat historische Wurzeln. Der Oscar ist heute der älteste Filmpreis der Welt. Es ist auch ein Filmpreis, wo die Academy gleich gesagt hat, es ist ein Filmpreis, wo die Filmindustrie sich selbst feiert. Das klingt jetzt so negativ, aber was das bedeutet, ist, dass viele Preise ja von einer Jury vergeben werden, von Experten, von einem kleinen Gremium, die dann die Filme bewerten und das dann machen. Das ist, weil das Wahlverfahren bei den Oscars funktioniert ja vollkommen anders. Und das ist natürlich jetzt auch in den letzten Jahren spannend zu sehen, wo die Academy ihre Mitgliedschaft erweitert, auch international erweitert. Jetzt sind es, glaube ich, angehend 9000 Leute, Menschen, also 9000 Filmemacher, die ja auch erstmal das verdienen müssen, in die Academy aufgenommen zu werden. Da wird ja auch nicht jeder eingeladen. Die wählen jetzt den besten Film des Jahres. Also das ist keine Jury, das ist kein Expertentum. Das sind ja alles Filmemacher, die sich da das verdienen müssen, da mitwählen zu dürfen. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist natürlich, wenn man jetzt zurückguckt, damals ins alte Hollywood. Die Hollywood-Stars, da ging es ja damals um ganz was anderes. Das waren ja so die Götter und Göttinnen der Leinwand, die waren unerreichbar, da ging es um Glamour. Das ganze Hollywood-System war ja darauf ausgerichtet, den Glamour und die Unerreichbarkeit dieser Stars aufzubauen und die fast übermenschlich erscheinen zu lassen in der öffentlichen Wahrnehmung. Und die hätten damals auch fast die meisten niemals in irgendwas Fernsehproduktionen mitgespielt. Die hätten nur Filme gemacht. Und Oscars war jetzt mal ein Anlass, wo die Menschen diese Stars auf ihrem Fernseher zu Hause sehen konnten, nicht in einer spektakulären Filmrolle, sondern als Mensch sozusagen oder vermeintlich als in ihrem Alltag, das stimmt ja auch nicht, aber in ihrem Alltag im Fernsehen zu Hause sehen kann. Also wurde eine bestimmte Nähe oder Erreichbarkeit hergestellt durch die Übertragung der Oscar-Verleihung. Das hat sich dann natürlich in unserer Zeit wieder verändert. Heutzutage ist so die strikte Trennung von wie Filme gezeigt werden ja aufgelöst und man kann Filme immer noch im Kino sehen, aber auch streamen. Der Home Market ist ja noch viel größer geworden und die Grenzen verschwimmen so etwas. Aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch so ein Appeal hat, diese Glamour-Welt scheinbar aus der Nähe betrachten zu können. Und ich glaube, das gepaart mit dem, ich glaube, für viele Menschen ist das einfach spannender, dass Filmemacher andere Filme bewerten und nicht und keine Jury.
Ich finde es immer natürlich auch spannend, weil es ist ja auch einfach ein wahnsinniger Medienrummel. Also die ganze mediale Aufmerksamkeit richtet sich so irgendwie für einen Moment nach Los Angeles. Ich meine, es laufen wahnsinnige Filmgrößen da auf, sind tolle Filme, tolle Filmschaffende nominiert. Natürlich möchten wir trotzdem von dir wissen, rootest du insgeheim vielleicht doch für Ilka Çatak, für Sandra Hüller und für Wim Wenders?
Natürlich, da kann ich ja nicht Nein sagen. Aber ich muss sagen, dieses Jahr ist ein guter Jahrgang. Es sind viele tolle Filme hier angetreten und nominiert in vielen verschiedenen Kategorien. Große Filme und kleinere Filme, das finde ich auch eine gute Mischung. Seit die Best-Picture-Kategorie sich erweitert hat auf 10 Nominierungen, das ist ja auch so was, die Oscars sind ja nie statisch, verändert sich jedes Jahr irgendwas, ist es auch sehr schön, dass Filme eine Chance haben, die vielleicht ein kleineres Budget hatten zur Produktion. Ist auch sehr schön zu sehen. Und insgesamt muss ich sagen, natürlich drücke ich die Daumen auch für Sandra Hüller. Das ist eine großartige Schauspielerin. Wünsche ich alles Gute. Und natürlich route ich für alle Filme, die deutsche Produktion oder deutsche Anteile haben. Da kommt man gar nicht drum herum. Aber es ist ein starker Jahrgang. Also das Rennen wird dieses Jahr spannend. Ich bin gespannt, was rauskommt.
Letzte Frage, Jessica. Eine ganz kleine Frage zum Schluss. Tyler Perry hat gerade, ein großer Filmproduzent, der hat gerade gesagt, mein Studio-Neubau in Atlanta, den ich geplant hatte für x Millionen Dollar, stelle ich ein. Ich habe gerade das neue Tool von OpenAI gesehen, das Videos und Filmschnipsel produziert auf Texteingabe. Das mit meiner Industrie wird alles ganz anders laufen. Ich mache mir großen Sorgen um die Leute, die Stages bauen, die die Massenszenen produzieren, die Studios besitzen. Diese Industrie wird einen riesen Wandel durchlaufen und ich mein ganzes Investment nehme ich zurück. Wir konnten alle selber uns davon überzeugen, die letzten Wochen, was im Bereich Film und Video alles passiert durch AI. Was ist für dich, was macht dir Hoffnung, wenn du in die Zukunft der Filmindustrie guckst in Zeiten von AI? Gibt es da was, worauf du dich freust? Denn kritisiert wird von allen Seiten und gefürchtet wird von allen Seiten gerade genug.
Das stimmt und auch berechtigterweise. Wir hatten gerade jede Menge Streiks hier auch, wodurch man schon gedacht hat, oh, die Produktionen sind auch gefährdet. Ja, also wie wird der nächste Oscar-Jahrgang aussehen, haben wir uns in den letzten Jahren schon gefragt durch die enormen Streiks. Aber insgesamt, wenn man jetzt das Ganze betrachtet, also Filmgeschichte seit 1895 bis heute, muss man sagen, dass das Kino immer wieder vor enormen Herausforderungen gestanden hat. Also sei es das Fernsehen als Konkurrenzmedium, sei es dann später die Digitalisierung. Das war auch eine ganz große Umstellung, die kann man gar nicht unterschätzen. Und AI wird das wieder sein. Und immer wieder hat das Kino Wege gefunden, sich anzupassen, sich neu zu erfinden, weiter zu existieren. Und ich schaue da hoffnungsvoll in die Zukunft, auch wenn natürlich es viele Dinge geben wird, die vielen zum Nachteil gereicht werden sollen. Aber ich denke, das Kino ist ein kreatives Medium und ich bin da ganz zuversichtlich, dass es sich neu erfinden wird.
Wow, sagt Jessica Niebel, Kuratorin am Academy Museum und deutsch-amerikanische Filmversteherin, Filmwissenschaftlerin und jemand, der uns auf eine unglaubliche Reise hier mitgenommen hat im Podcast. Wir geben immer am Schluss das Mikro noch einmal ab. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, Jessica, bevor wir uns von dir verabschieden in die hoffentlich spannenden Oscar-Tage?
Also da kann ich nur sagen, für Felix und Catalina, kommt mich doch mal besuchen, lass uns doch mal ins Academy Museum gehen, ja, das können wir uns unbedingt mal zusammen anschauen, das verändert sich wie die Filmindustrie auch ständig, es gibt ständig neue Ausstellungen, die Objekte sind höchstens für 6 Monate dort, also es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und für alle anderen, bleibt dem Film treu, schaut Filme an, im Kino oder zu Hause, wo auch immer. Aber Filmkunst braucht Anhänger.
Und wenn wir in der Oscar-Nacht alle gucken, dann gucken wir ganz genau hin, wer da neben den Stars über den roten Teppich läuft. danke, Jessica. Und wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns warst. Danke für deine Zeit und für die spannenden und lehrreichen Minuten mit dir. Und viel Spaß und Freude und nicht so viel Stress bei den Oscars.
Vielen lieben Dank. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Und weiterhin viel Erfolg für euren tollen Podcast.
Danke.
Dankeschön.
Der Moonlander unter den Podcasts.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.